In der letzten Zeit ist mir irgendwie immer Ephesus durch den Kopf gegangen. Ephesus, die Stadt Ephesus, die Gemeinde dort. Und ich möchte jetzt heute Morgen nicht mit dem Epheserbrief anfangen, den Paulus geschrieben hat, sondern wir finden etwas über die Gemeinde in Ephesus auch in der Offenbarung, in dem letzten Buch der Bibel. Und wenn wir uns das letzte Buch anschauen, die Offenbarung durch Johannes, dann sehen wir, dass dies ein Rundschreiben war, so wie viele andere Briefe auch, aber ganz besonders ein Rundschreiben an vordergründig erstmal 7 spezielle Gemeinden. Da haben wir hier diese Gemeinden, sind hier 7 Gemeinden. Denn die Offenbarung, dieses Rundschreiben, es hat für jede dieser 7 Gemeinden ein ganz spezielles Anschreiben. Ja, ein ganz spezieller Briefkopf, würden wir vielleicht auch sagen. Und die erste Gemeinde, die hier in der Offenbarung dann diesbezüglich erwähnt wird, das ist die Gemeinde hier in Ephesus. Und diese Anschreiben, die sind eine gewisse Beurteilung, sie sind eine Diagnose oder auch ein kurzer Zwischenbericht Jesu über den jeweiligen Ist-Zustand in dem Moment in dieser Gemeinde. Kein abschließendes Urteil, sondern ein Zwischenbericht. Es ist auch keine Beurteilung unserer Gemeinde hier vor Ort, sondern von den Gemeinden damals. Und doch können wir, wenn wir uns diese Beurteilungen, diese Zwischenberichte Jesu anschauen, können wir erkennen, wie Jesus seine Gemeinde beurteilt, wie Jesus seine Gemeinde sieht und dass wir dann daraus lernen können für uns, wie schaut das bei uns aus? Denn Jesus verändert sich nicht. Er sieht die Gemeinde heute nicht anders wie damals. Jesus ist gleich, unveränderbar. Von daher haben wir hier in diesen Anschreiben, in diesen Sendschreiben in der Offenbarung sehr, sehr gute Hinweise, sehr, sehr wichtige Dinge finden wir da drin, um uns selbst zu überprüfen, um zu schauen, wie weit hat das etwas mit unserer Situation zu tun? Finden wir uns da irgendwo wieder? Und bevor ich jetzt über oder den Bibeltext in der Offenbarung, Kapitel 2, die Verse 1 bis 7 lese, möchte ich einen kurzen Hintergrund über die Stadt, über Ephesus selber geben. Ephesus liegt in der heutigen Türkei. Ich gehe noch einmal zurück. Das ist hier so die heutige Türkei. Hier ist dann kommt dann Griechenland in aller Munde zur Zeit, dass wir so die Richtung haben. Ephesus liegt in der heutigen Türkei, ist eine Provinz von Asien zur Zeit des Römischen Reiches gewesen. Amtssitz des Prokonsuls. Der Prokonsul, er hatte das absolute Sagen in dieser Provinz, also der Prokonsul Stadthalter, ein Beamter vom Römischen Reich. Er war der Oberbefehlshaber, oberster Richter und Wirtschaftsminister der jeweiligen Provinz. Der hatte seinen Sitz für Kleinasien in Ephesus. Ephesus, sie war eine der größten Städte der Antike. Sie war eine Hafenstadt und eine Wirtschaftsmetropole. In Ephesus wurde schon sehr früh, sehr intensiv und mit besonderer Hingabe der Kaiserkult gepflegt, also römische Kaiser. Sie hatten auch
sehr viel verschiedene okkulte Praktiken. Ephesus war ein Zentrum okkulter Praktiken. Alles, was es in dieser Richtung gab, gab es in Ephesus. Sie hatten den großen Artemis-Tempel oder auch Diana-Tempel, wo sehr viel stark und intensiv Tempelprostitution betrieben wurde. Und dieser Tempel, er galt als eines der sieben Weltwunder der Antike. Also Ephesus war eine Stadt, in der es sehr viele Touristen aus aller Welt gab. Gerade wegen auch diesem Artemis-Tempel und der Tempelprostitution, die dort stattfand, zog es viele Touristen dorthin. Also die Stadt, es war eine Stadt, die niemals schläft, würden wir heute sagen, wo das Leben pulsierte. Da war das Leben schlechthin. Alles, was es so an Leben gab, fandst du in Ephesus. Das ist ein ganz kurzer Abriss, was wir uns vorstellen müssen, wenn wir an Ephesus denken. Ja? Und in dieser Stadt entstand eine Gemeinde. Wahrscheinlich, können wir aus Apostelgeschichte 18, Vers 26 entnehmen, durch Aquila und Priscilla entstanden. Später kam Paulus dann auch hierhin, nach Ephesus. Der ist dort über 3 Jahre geblieben. Und ich glaube, wir können auch sagen, dass er dort die erste Bibelschule gegründet hat. Er hat dort Bibelunterricht durchgeführt, hat die Gläubigen geschult, wirklich unterrichtet, sehr regelmäßig. Und von diesem Zentrum aus sind die Geschwister dann ausgegangen und haben drumherum weitere Gemeinden gegründet. Und das ist das, was wir auch, das sind die anderen Gemeinden, auch die wir hier noch in der Offenbarung wiederfinden, die auch auf dieser Karte waren, die tauchen ja sonst nicht in Apostelgeschichte auf den Missionsreisen, da ist Paulus gar nicht gewesen. Und trotzdem sind dort Gemeinden entstanden, die Jesus hier anschreibt. Und so können wir davon ausgehen, dass durch diese Schulung, diese Bibelschule in Ephesus, dort die Leute weitergingen und dort die Gemeinden gründeten. Und etwa 40 Jahre später, nachdem Paulus dort gewesen ist, mit dieser Schulung, Bibelschule dort, etwa 40 Jahre später offenbarte Jesus sich, Johannes, und er gibt ihm diese Zwischenberichte ab. Also etwa 40 Jahre, wollen wir uns da nicht um 1, 2 oder auch um 5 Jahre festnageln. Ganz exakt wissen wir die Daten nicht. Aber in etwa 40 Jahre später beurteilt Jesus diese Gemeinde. Wir als Gemeinde hätten da noch 30 Jahre. Aber ich glaube, nichtsdestotrotz ist es gut, sich damit zu beschäftigen und hineinzuschauen. Ich möchte jetzt Offenbarung Kapitel 2, die Verse 1 bis 7 lesen, wo wir das erste Anschreiben, im Zwischenbericht an die Gemeinde in Ephesus finden. Dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe, das sagt, der die 7 Sterne in seiner rechten Hand in seiner Rechten hält, der inmitten der 7 goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Bemühungen und dein Ausharren und dass du die Bösen nicht ertragen kannst und dass du die geprüft hast, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht und hast sie als Lügner erkannt. Und du hast Schweres ertragen und hast Ausharren und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Ephesus. Wir kennen oder wenn wir uns da ein wenig auskennen, wissen wir, es wird immer überschrieben mit ja, Ephesus gleichgesetzt zurück zur ersten Liebe. Und wenn wir hier jetzt diese Anschreiben an uns anschauen, lesen wir immer von Sternen und von Leuchtern. Und die Sterne oder mit den Sternen, die Jesus hier direkt anspricht, sind die Leiter der Gemeinde gemeint. Und die Leuchter, wie Jesus hier sagt, im Vers 1, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt, ist Jesus, der durch die Gemeinden hindurchgeht, der in den Gemeinden anwesend ist, auch wenn er so nicht sichtbar visuell sichtbar ist. Ist er da? Er geht durch die Gemeinden dort. Und genauso geht er auch heute durch die Gemeinden und genauso auch durch unsere Gemeinde. Und Jesus spricht hier selber. Er ist derjenige, der durch die Gemeinden gegangen ist. Er ist derjenige, der sich das Urteil gebildet hat. Er braucht nicht irgendeinen Untersuchungsbericht von irgendeiner Kommission, die das untersucht hat, wie es in der Gemeinde ausschaut, die ihm dann den Bericht vorlegt und sagt, okay, es gibt ja einige die gute Dinge, aber den ja, negativen gucken wir dann mal, sondern er geht selber durch die Gemeinde. Ich weiß gar nicht, ob wir uns dessen immer so bewusst sind, wenn wir Gottesdienst haben. Seid ihr euch dessen bewusst, dass Jesus hier unsichtbar durch die Gemeinde geht oder auf dem Stuhl sitzt, ich weiß es nicht. Sind wir uns dessen so bewusst? Ist es uns das so klar, dass er da ist, auch in deinem persönlichen Leben zu Hause, was du machst oder was du auch nicht machst? So weiß er ganz genau, was Sache ist, hier in Ephesus. Wir können oder sie konnten ihm dort nichts vormachen. Und er hat auch eine Menge gesehen, wofür er die Gemeinde lobt. Zum Beispiel hat er gesehen, dass sie unermüdlich arbeiten. Die arbeiten fast, bis sie umfallen. Sie haben ja halt bei der Arbeit eine sehr große Ausdauer und sie sind absolut konsequent in dem, wie sie ihre Gemeinde leben. Jesus lobt die Gemeinde, weil sie diejenigen nicht duldet, die sich zwar Christen nennen, die sich Apostel nennen, die sich Lehrer nennen, die auch Führer sein wollen in der Gemeinde, es aber letzten Endes gar nicht sind und die dulden sie gar nicht. Sie merken es. Jesus lobt die Gemeinde hier in Ephesus absolut dafür, dass sie die falschen Lehrer erkennt und sie gar nicht erst in der Gemeinde Fuß fassen können. Wenn sie schon in der Gemeinde sind, reingekommen sind, sie es doch merken und die wieder rausfliegen. Das dulden sie nicht. Sie entlarven sie als Lügner und falsche Lehrer. Die Kompromisslosigkeit den falschen Lehrern gegenüber. So, die Gemeinde in Ephesus, wenn wir das lesen, besaß ein sehr gutes Lehr- und Unterscheidungsvermögen. Sie forschten immer wieder, täglich, ständig in den Schriften, in den Briefen, alles, was sie bis zu dem Zeitpunkt hatten, gab es die Briefe ja schon. Ist das richtig, was der sagt, oder ist es nicht richtig? Und ich bin mir sicher, die Gemeinde hätte ein sehr gutes Handbuch über Gemeindegründung und Gemeindearbeit schreiben können. Ich bin mir sicher, es wäre ein Bestseller geworden. Wenn wir uns diese Liste anschauen, wofür Jesus sie lobt. Tadellos. Da gibt's nichts dran zu meckern. Ich glaube, wir wünschen uns Gemeinden, die so konsequent, so geradlinig den Weg mit dem Herrn gehen, oder? Wo die Lehre klar ist, fundiert, es keine Irrlehren gibt in die eine oder andere Richtung. Wer wünscht sich nicht so eine Gemeinde? Absolut top, nicht wahr? Jesus, er ist aber noch nicht fertig mit seinem Zwischenbericht. In Vers 4 sagt er, aber ich habe gegen dich, es gibt also auch einen Tadel, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Ich fand es interessant, dass Jesus hier nicht gesagt hat, du hast die Liebe verlassen. Du hast zwar eine tolle Lehre, du bist absolut konsequent, aber du hast die Liebe verloren. Sagt Jesus hier ja gar nicht, oder? Sagt er nicht. Die haben nicht die Liebe für Jesus und füreinander verloren. Aber sie haben etwas, trotzdem etwas Entscheidendes verloren. Sie haben ihre erste Liebe verloren. Die erste Liebe, die die Geschwister, die die Christen dort in dieser Stadt hatten, denken, haben wir immer noch im Hintergrund, im Hinterkopf, was, auf welchem Hintergrund oder aus welchem Hintergrund die Leute kamen, ja, was das für eine Stadt war, Zentrum des Okkultismus, Sexkult, Kaiserkult, riesige Hafenstadt, ist, solche Metropolen sind bekannt für die Unmoral, damals sowohl als auch heute. Die erste Liebe zu ihrem Herrn und Heiland, Jesus Christus, hatte sie einst zu allem motiviert, wie sie die Gemeinde angefangen, wie sie dann auch weitergelebt hatten. Sie brachten ihrem, und diese Liebe, diese erste Liebe, brachte ihrem Leben und ihrem Dienst in der Gemeinde die Freude, die Kreativität, die Frische, die Spontanität, einfach die Lebendigkeit. Und jetzt? Wenn diese erste Liebe vorbei ist, wenn sie weg ist, wird der Dienst in der Gemeinde dann sehr schnell mechanisch, er wird zur Routine. Selbstzufriedenheit macht sich breit. Wir sind doch eine gute Gemeinde, nicht? Was sind wir nicht für eine tolle Gemeinde? Dass wir solche klaren Linien haben, das ist wunderbar. Selbstzufriedenheit, Selbstsicherheit, Routine, kennen wir das? Auf der einen Seite ist es nicht unbedingt nur schlecht, eine gewisse Routine in Dingen, auch im Gemeindeleben zu haben. Bekommt man durch Übung, durch Wiederholung, das im Verkündigungsdienst ist, ob das in irgendwelchen Arbeitsbereichen, Kinder, Jungschar, Jugend ist, egal in welchen Bereichen, das ist sicherlich gut. Die Frage dahinter steht aber doch immer wieder, aus welcher Motivation heraus machst du das? Und diese Liebe, diese erste Liebe ist die Eigenschaft, die jedem Gläubigen und jede Gemeinde auszeichnen sollte, völlig ungeachtet unserer Begabung und unseres Charakters. Und wenn wir weiter die anderen Briefe und auch die Evangelien uns anschauen, dann sehen wir, dass diese Liebe Jesus verbindet, ich sage es mal andersrum, Jesus wird gefragt, was ist das größte Gebot? Und er sagt, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, deiner ganzen Seele und deinem ganzen Verstand. Und das zweite ist diesem ersten Gebot gleich, er setzt es gleich. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Können wir unter anderem in Lukas Kapitel 10, Vers 27 nachlesen. das ist gleich. Das gehört zusammen. Es ist untrennbar miteinander verbunden, hat Jesus gesagt. Oder in 1. Johannes, Kapitel 4, die Verse 7 und 8. Da schreibt Johannes: Liebe Geschwister, wir wollen einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Und jeder, der liebt, ist von Gott geboren und kennt Gott. Und wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Und wenn es hier um diese Liebe geht, geht es immer um diese innige, herzliche Verbundenheit, was wir gespürt haben, wenn wir von der Wiedergeburt sprechen, diese erste Liebe, die wir zu Jesus hatten. Kennt ihr das noch? Erinnert euch mal daran, wie es euch ging. Ob das schon ein paar Jahre her ist oder auch schon ein paar Jahrzehnte. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir solche Dinge nicht vergessen. Erinnert euch mal daran. Maurice Roberts, ein schottischer Pastor, er schrieb Folgendes: Aus Gottes Sicht ist keine religiöse Tat von Wert, entspringt sie nicht aus der christlichen Liebe. Die Menschen denken aber nur selten ernsthaft darüber nach. Würde man die Tragweite dieses einen Grundsatzes völlig erfassen, hätte es eine entscheidende Wirkung auf uns alle. Da in Gottes Augen nichts von Wert ist, wenn es nicht aus Liebe getan wird, müssen wir alle unseren gewohnten Formalismus korrigieren. Also Formalismus ist etwas rein äußerlich oder mechanisch zu vollziehen oder es zu machen. Ja? Es wird einfach nur zur leeren Routine, zur Gewohnheit. Und Alexander Strauch, sicherlich auch einigen von euch bekannt, Pastor in den USA, fasst diesen Gedanken folgendermaßen zusammen: Eine Einzelperson oder auch eine Gemeinde kann eine gesunde Lehre haben, dem Evangelium treu sein, ein moralisch tadelloses Leben führen und hart arbeiten, aber dennoch keine bzw. wenig Liebe besitzen und Christus deshalb betrüben. Die Liebe kann erkalten, während das äußere religiöse Erscheinungsbild nach wie vor akzeptabel ist, ja, vielleicht sogar lobenswert ist. Es ist alles möglich. In Ephesus war das möglich. Das ist genau das, was Jesus gesehen hat. Und Jesus, er nennt diesen Verlust der ersten Liebe eine Sünde. Ganz klar, da brauchen wir nicht lange drum herum zu reden. Der Verlust der ersten Liebe zu Jesus nennt er Sünde. Und somit ist dieser Vers: Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast, aus der Offenbarung 2, Vers 4, ein Weckruf heute Morgen an dich, als Einzelperson, aber auch an uns als ganze Gemeinde. Ein Weckruf, zu überlegen, aufzustehen, zurückzudenken. Wie war das und wie ist es jetzt? Haben wir uns in diesem Punkt Jesus gegenüber versündigt? Es sagte einmal jemand in diesem Zusammenhang: Liebe oder stirb. Drei kurze Worte. Liebe, da geht es um diese Liebe zu Jesus Christus, oder stirb. Denn wir können auch sagen, dass wenn wir diese Liebe, diese erste Liebe zu Jesus Christus nicht mehr haben, dann, wenn sie fehlt, haben wir einen Herzfehler. Und was passiert, wenn wir einen Herzfehler haben? Wir haben Mediziner unter uns. Wir haben medizinisches Personal unter uns. Was passiert, wenn wir einen Herzfehler haben? und nichts damit getan wird. Manchmal braucht es eine OP. Das ein oder andere Mal sind vielleicht auch Medikamente ausreichend, je nachdem, was es ist. Aber wenn wir wirklich einen Herzfehler haben, das nichts damit tun, endet es tödlich, oder? Und genau das ist das, was Jesus hier bezeichnet in der Gemeinde in Ephesus. Und von daher glaube ich auch eine Warnung an uns heute. Ein Herzfehler, wenn wir den Herzfehler haben, er behandelt werden muss. Ansonsten endet es tödlich. Jesus gibt aber auch ein dreifaches Hilfsmittel an die Hand, dieses geistliche Herzfehler zu korrigieren oder zu behandeln, ist besser ausgedrückt. Als erstes sagt er, erinnere dich. Erinnere dich, wie es war. Bedenke nun, wovon du gefallen bist. Die Schlachterübersetzung, die NEÜ schreibt, denk einmal darüber nach, wie weit du davon abgekommen bist. Finde ich auch eine sehr treffende Aussage. Wie weit bist du von der ersten Liebe zu Jesus Christus abgekommen? Denk mal darüber nach. Über deine Befreiung, über die Freude, über den Frieden, über das, was du mit Jesus Christus erlebt hast, die Erfahrungen mit ihm, über die geänderten Einstellungen, wie sich dein Leben verändert hat, deine Gedanken, deine Ideen, deine Vorstellungen, deine Handlungsweisen, dein praktischer Alltag nach deiner Wiedergeburt. Wie war es am Anfang? Und das griechische Wort, das hier für bedenke, wovon du gefallen bist, dieses denk mal darüber nach, dieses Erinnern, das griechische Wort, es bedeutet eine anhaltende, kontinuierliche Haltung des Erinnerns. Nicht nur heute einmal, in diesem Moment, wenn ich dich dazu auffordere vielleicht, sondern es bedeutet wirklich eine anhaltende, andauernde, kontinuierliche Haltung des Erinnerns. Da drin bleiben. Ich weiß nicht, wie weit ihr im Sonnen, ja gut, wir haben es einiges hier mit Hameln auch mitbekommen, Gemeindegründungen sind immer wieder, oder sind eigentlich sehr geprägt von Einsatzbereitschaft. Sie sind geprägt von Motivation, Energie, Tatendrang, Hilfsbereitschaft und so weiter. Auch immer wieder von Bibelschülern, ja, Bibelschülern, egal von wo, gehen gerne, zumindest viele, nicht unbedingt alle, aber viele, um dort ihren christlichen Dienst zu tun oder steigen nach dem, hört man immer wieder auch, nach der Bibelschule, nach dem Theologiestudium oder so, auch gerne da ein. Es hat hat eine gewisse Herausforderung. Ja? Es hat ein Prickeln, die Hoffnung, vielleicht auch etwas zu erleben, mit dabei zu sein, wenn etwas Neues entsteht, hat einen Reiz, eine Herausforderung. Sie wird getragen von der Liebe zu Jesus und zu den verlorenen Menschen. Man lässt diese Liebe nach, lassen auch viele andere Dinge nach. Und das bezeichnet Jesus hier als Sünde. Das muss uns bewusst werden, das muss uns deutlich, das muss uns klar werden, dass es aus der Perspektive Jesu Sünde ist. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße, sagt er hier weiter. So, erinnern, ja, tue Buße. Wenn es keine Sünde wäre, bräuchte man auch keine Buße tun, oder? Jesus fordert aber auf, ganz klar Buße zu tun. Und Buße bedeutet Konfrontation mit der eigenen Schuld. Buße tun kann ich nur dann, wenn ich mir dessen auch bewusst bin, beziehungsweise die Schuld, die Sünde erkannt habe in meinem Leben. Oder auch für uns als ganze Gemeinde. Ansonsten kann ich das ja gar nicht, kann ich ja gar nicht Buße tun. Buße heißt nicht, es tut mir leid. Das hat in dem Sinn nichts mit Buße zu tun. Sondern Buße bedeutet eine wirklich radikale Umwandlung der ganzen Person, der ganzen Gemeinde. Es ist ja auch durchaus beides möglich und auch nötig, als Einzelperson, aber auch als ganze Gemeinde, Buße zu tun. Es ist eine grundlegende Kehrtwendung, die sowohl das Denken, sowohl als auch das Handeln betrifft oder mit einbezieht. Es tut mir so leid, dass ich es mit Gottes Hilfe auf gar keinen Fall wieder tun möchte. Das hat nichts damit zu tun, oh Entschuldigung. Sondern es tut mir so leid, dass ich mit Gottes Hilfe versuchen will, dass es mir wirklich nicht wieder vorkommt, dass es nicht wieder passiert. Und dann bete ich darum, dann arbeite ich darum. Und das verändert mein Denken, es verändert mein Handeln. Was jetzt nicht ausschließt, dass es mir nochmal passiert. Aber merkt ihr den Unterschied? Ich setze alles daran, dass es nicht nochmal passiert, dass die Dinge aufgeräumt werden, aus tiefstem Herzen heraus. Bedenke nun, erinnere dich daran, wovon du gefallen bist, was du hattest, und tue Buße. Und das Dritte, was Jesus hier dann dazu sagt, und tue die ersten Werke. Zurück zu den ersten Werken, zurück zu den Wurzeln. Back to the roots. Kennen wir diesen Gedanken? Zurück zu dem, was wir am Anfang in und mit Jesus Christus hatten. Jesus sagt ihnen nicht, sie sollten mehr tun. Die haben viel getan. Die haben viel Gutes getan. Aber das sagt Jesus ihnen hier nicht. Sondern sie sollten zurück zu dem gehen, sich an das erinnern, was sie am Anfang getan haben. Wie sie am Anfang an die Dinge rangegangen sind. Und das, was sie jetzt tun, wie sie Gemeinde leben, wieder aus der gleichen Motivation, dieser gleichen Liebe heraus tun, wie sie es am Anfang getan haben. Nicht mehr zu tun, sondern die Grundlage wieder zu verändern. Der Verlust der ersten Liebe zu Jesus wirkt sich auf die Aktivitäten, auf das Verhalten, auf die Einstellungen des Einzelnen sowohl als auch der Gemeinde auf Dauer immer irgendwie negativ aus. Herzkrankheit endet irgendwann tödlich. Wir sehen an diesen Sendschreiben, auch gerade hier in Ephesus, dass es Tatsache ist, dass Jesus dich und unsere Gemeinde durch und durch kennt. Wir können ihm nichts vormachen, dann brauchen wir es auch gar nicht erst versuchen. Es ist wertlos und aller Mühe und Kraft und Aufwand überflüssig. Er kennt und sieht uns durch und durch. Die Frage ist dabei ist, wie sieht er dich persönlich mit deinem Leben und wie sieht er uns als Gemeinde, als Ganzes? Wie sieht er dich? Und wie sieht er mich, uns als Gemeinde? Aber natürlich auch, wie sieht er mich, ganz klar. Jesus fordert dich, er fordert uns auf, seine Warnungen hier an die Gemeinde in Ephesus zu überdenken. Für uns zu überlegen, wo stehen wir, wo stehst du? Es ernst zu nehmen und sein dreifaches Hilfsmittel, uns daran zu erinnern, wie es war, Buße zu tun und das, was wir dann tun, zu verändern, wieder auf die Grundlage der wirklichen Liebe, der ersten Liebe zu stellen und zu befolgen. Amen.